Den Fokus setze ich immer tatsächlich auf die Dusche, habe ich so von meinem Vater übernommen. Und in der Dusche finde ich es immer so der Punkt, wo ich am Abend runterkommen kann, am Morgen irgendwie vernünftig in den Tag starten möchte. Damit fange ich immer an, da planen wir drumherum.
Ja, willkommen bei Daimler Inside, unser Podcast für Architektur, Technik und Design. Ich bin Verena, ich leite das Marketing bei Daimler und wir sind heute zu zweit.
Genau, ich bin Silvia und bei Daimler für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und für mich ist das tatsächlich heute eine kleine Premiere. Ich war nämlich in der Vergangenheit eher redaktionell im Hintergrund beim Podcast dabei und jetzt heute das erste Mal am Mikro und freue mich wirklich sehr.
Genau, und ja, wir sind jetzt zukünftig in einer Dreierkonstellation immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen hier am Mikro zu finden. Silvia, Christine und ich, Verena. Und natürlich haben wir heute einen Gast. Wir haben Leo Meurer hier bei uns. Hi, Leo.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, und ja, du bist aus der Praxis, du bist aus dem Bereich Sanitär, Heizung, Klima und vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu dir sagen, dich mal vorstellen, damit ja alle wissen, wer du bist.
Ja, vielen Dank erstmal. Mein Name ist Leo, wie schon gesagt. Ich bin 30 Jahre jung, habe vor 2,5 Jahren meinen elterlichen Betrieb oder den elterlichen Betrieb übernommen im Bereich Sanitär, Heizung, ganz klassisch, überwiegend im Bestand tätig, mache natürlich mittlerweile auch Wärmepumpen. Alles über Gas- und Ölbeheizung sowie auch Badezimmer, Komplettsanierungen. Das ist auch so eigentlich seit den letzten 25 Jahren unser Steckenpferd geworden. Alle Leistungen möglichst aus einer Hand dem Kunden anzubieten. Und ja, sind da auch schon langjähriger Partner von euch. Oder andersrum, ihr seid langjähriger Partner von uns, wie man es sehen möchte. Ja, ich bin immer wieder gespannt, was es so auf dem Markt für Entwicklungen gibt und wie sich das Ganze so gestaltet. Und deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, um sich da mal so ein bisschen drüber auszutauschen.
Super. Wie groß ist euer Betrieb?
Wir haben insgesamt jetzt 8 gewerbliche, also 8 Jungs draußen mit Azubis und sind nochmal 5 im Büro. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir natürlich auch im Büro ein paar Teilzeitkräfte haben, also Vollzeitstellen am Ende mit mir dann 3.
Bist du selbst auch noch auf der Baustelle und setzt wirklich um?
Nee, eher gucken, nicht anfassen. Also ich mache auf der Baustelle eher weniger. Schau natürlich in Absprache mit dem Kunden und auch mit den Jungs, dass es soweit läuft, dass Material an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt ist. Aber das selber Schrauben passt tatsächlich nicht mehr so richtig in den Terminkalender rein. Leider macht eigentlich auch sehr viel Spaß und ist auch häufig eine gute Abwechslung, aber im Alltag geht es leider immer wieder unter.
Ja, Leo, das war ein sehr gutes Stichwort, beziehungsweise gleich mehrere Stichwörter. Baustelle, Spaß, Abwechslung. Ja, wir waren vor einiger Zeit zusammen auf einer Baustelle in Hürth. Da warst du tatsächlich nochmal in Aktion dabei. Ich bin
Korrekt, da
morgens,
durfte ich nochmal, ja.
ja, da durftest du, genau. Ich bin morgens aus dem Sauerland nach Köln gefahren. Ich glaube, ich stand insgesamt dreimal im Stau, habe mich umso mehr gefreut, als ich angekommen bin und du, dein Fliesenlegerkollege der Matthias und die Karin, unsere Fotografin, mich empfangen haben. Und da, ja, haben wir wirklich Schritt für Schritt fotografisch festgehalten, wie in einem Bad unser Ablaufgehäuse Dyflex 2.0 eingebaut wurde. Leo, nimm du die Hörerinnen und Hörer doch gerne einmal mit. Was war denn genau die Ausgangssituation an dieser Baustelle und speziell in dem Bad im Hinblick auf die bodengleiche Dusche?
Ja, das war in der Tat eine recht besondere Baustelle für mich, warum ich euch dann da auch, sage ich mal, mit hin eingeladen habe und warum das da echt gut zusammengepasst hat mit euren Produkten, weil der Kunde uns da, also er hatte zwar recht konkrete Vorstellungen, hat uns aber auch im finanziellen Rahmen recht viel Spielraum gelassen, sodass wir da wirklich mal, sage ich mal, das Bad von Grund auf so planen konnten mit den Einrichtungen, die man sich selber auch als Planer und Erbauer so wünscht, dass man da mal aus der vollen Kiste greifen darf. Häufig ist ja dann doch irgendwie aus Budgetgründen irgendwo ein Riegel vorgeschoben, aber da war es wirklich so, da konnte man mal aus dem Vollen schöpfen. Was wir dann noch unter anderem mit eurer Duschrinne getan haben, das wäre jetzt nur einer von vielen Elementen, aber da ging es um die Aufgabenstellung. Wir hatten eine Duschnische, ich meine, die war 1,20 mal 1 Meter ungefähr, was für eine Dusche ja schon recht nett ist. Als Nische, wie gesagt, ausgestaltet, wo das Wasser dann einseitig abgeführt werden sollte. Und da die Kunden auch recht großformatige Fliesen haben wollten, hat sich da natürlich super das System angeboten mit der CeraWall Individual, weil ich da ja einfach möglichst wenig von der Duschrinne an sich sehe, das Ganze total dezent einarbeite und der Fokus da eigentlich aufgrund des Dezenten auf der Fliese liegt, was das Produkt ja gar nicht schlechter macht, sondern eher einfach nur den das Hauptaugenmerk, sage ich mal so, auf ein cleanes Bild und möglichst wenig Fugenanteil rückt. Und das ist uns da, finde ich, auch ganz gut gelungen. War der langsamste Einbau von einem Dalflex Ablaufgehäuse, den ich je gemacht habe.
Was aber nicht an dir lag oder am Produkt, sondern an uns, ne? Muss man ja einfach fairerweise aber sagen.
An euch, nicht am Produkt, sondern nur an euch oder an der Silvia vielmehr.
Ja, die Silvia hat auch mehrmals drauf hingewiesen, ne? Dass das, glaube ich, so langsam wie noch nie war. Und das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir. So einen langsamen Einbau hast du noch nie erlebt. Ja, was hat dich dann an dem Tag am meisten überrascht?
Also eigentlich, wenn man es, finde ich, als Erbauer oder als Monteur dann, sag ich mal, macht und einbaut, hat man gar nicht das Gefühl, dass es so viele Arbeitsschritte sind, weil vieles einfach unterbewusst passiert. Wenn man natürlich alles fotografisch festhalten möchte und auch teilweise ja videografisch, dann merkt man erstmal, wie viele Einzelheiten man doch eigentlich zu beachten hat. Ich meine, wir verbauen den Ablauf ja recht häufig von euch, deswegen ging das mir recht gut von der Hand. Aber dann merkt man erstmal, ja, dass es dann doch irgendwie am Ende wahrscheinlich 20, 25 kleinteilige Schritte sind. Wenn man die aber einmal drin hat, sind die ziemlich selbsterklärend, was ja eigentlich auch immer für ein Produkt spricht. Und am Ende des Tages, ich weiß, wie lange hat es gedauert, ich glaube 3 Stunden oder so, bis das Ding dann endlich da im Boden versenkt war. Kernbohrung hatte ich, also inklusive, die hatte ich dann vorab schon gemacht.
Genau, es war, glaube ich,
spannende Sache. Eine andere.
Ja, Entschuldigung, das war, glaube ich, der senkrechte, ne? Ablauf,
genau,
den ihr dann verbaut habt.
Genau, das war auch eine Besonderheit,
ne?
Dabei. Genau. Wollte ich gerade sagen, also bei dem Senkrechten ist es natürlich super schön, das haben wir da auch tatsächlich gebraucht, dass man halt super wenig Bodenaufbau nur haben muss, um eine bodenbündige Dusche trotzdem zu realisieren mit dem Gefälle. Ich glaube, das sind knapp 3 Zentimeter, die ihr da braucht mit dem Senkrechten oder wir brauchen auf der Baustelle, und dann kann ich den wirklich komplett in die Kernbohrung reindrücken, weil sich ja diese ganze Siphongehäuse quasi dann in der Kernbohrung später befindet. Ich habe das auch schon mal gehabt, wenn die Kunden daneben stehen, waren die auch schon mal recht überrascht, warum jetzt so ein Riesenloch für so eine kleine Duschrinne entsteht. Aber wenn man sich dann den technischen Hintergrund so ein bisschen nachvollziehen kann, dann macht das schon Sinn und war in dem Fall auch tatsächlich notwendig, weil wir sonst nicht hätten realisieren können. Mit einem Waagerechten zum Beispiel hätte es nicht gepasst.
Und für den Ablauf sind wir auch tatsächlich in den Keller gegangen. War für mich ja neu.
Korrekt.
Ja. Was hat es damit auf sich?
Ja, war eine traumhafte Situation, ne? Badezimmer im Erdgeschoss, Keller zwar ausgebaut, aber jetzt nicht irgendwie im hochwertigen Baustandard. Das heißt, die Leitungen lagen unter der Decke frei. Wenn ich dann da die Kernbohrung machen kann, den Bohrkern haben wir natürlich unten aufgefangen, dass er nicht am Boden fällt, aber ein bisschen was abgedeckt gehabt und dann unten so frei arbeiten kann und die Leitung direkt unten an die Installation, also an die Sammelleitung quasi mit anschließen kann. Muss man schon sagen, war das die prädestinierte Baustelle dafür, um das mal so darzustellen und zu zeigen. Hat man leider ja nicht immer so. Häufig hängt man dann im Gäste-WC unter der Decke. Ja, da war es schon ziemlich optimal.
Ja, also wie gesagt, du hast uns da mehrere Tage mitgenommen. Wir haben das Ganze fotografisch, filmisch begleiten dürfen, haben da so eine Step-by-Step-Foto-Love-Story, wie ich immer hier sage, draus gemacht. Dalflex-Leo-Story. Und konnten das natürlich, ich glaube, Silvia, in das ein oder andere Fachmagazin dann glücklicherweise auch bringen. Bei Social Media auf unseren Kanälen konnte man das Ganze ganz gut verfolgen. Was hat denn der Kunde am Ende eigentlich gesagt? Also duscht er jetzt jeden Tag super happy? Was hast du à la Tine Wittler ihm irgendwann das fertige Bad präsentiert? Oder war der zwischendurch auch schon mal spicken?
Also was ich als Feedback am Ende bekommen habe oder was ich jetzt auch schon häufiger gehört habe, ist, ich mache mir ein bisschen Sorgen, läuft das denn überhaupt jetzt so gut ab wie bei einer Duschtasse, weil das einfach so dezent am Ende ist mit dieser CeraWall, dass viele irgendwie das Gefühl haben, ja, das läuft da hinten in diesem Spalt da zusammen, beziehungsweise in der Mulde, sage ich jetzt mal, und dann stehe ich wahrscheinlich immer mit den Füßen irgendwie im Nass und es läuft vorne raus. Das war auch so die Rückmeldung, die ich da bekommen habe, dass da so eine Sorge anfänglich bestand, weil die halt vorher eine Duschtasse hatten. Da kenne ich keine Duschtasse, wo das Wasser außen überläuft. Da ist ja einfach per se schon mal ein größerer Absatz drin. Aber auch da wieder natürlich am Ende des Tages so aufgelöst worden, dass es dann super funktioniert und eigentlich ohne Probleme, trotz auch einer recht großen Armatur. Wir hatten da so ein High-Flow-Thermostat von Hans Grohe verbaut, falls ich das nicht sagen darf.
Na klar.
Weiß ich nicht. Ja.
Na klar.
Genau. Die Brüder aus dem Schwarzwald, genau, dass wir da recht viel Volumenstrom die Minute quasi durchschicken müssen durch die Rinne, wenn da mal die Armatur wirklich voll öffnet und auch da aber ohne Probleme das Ganze funktioniert. Ja.
Ja, Leo, du hast mir auf der Baustelle ja auch gesagt, wenn wir jetzt bei der Dusche bleiben, die Dusche hat bei der Planung schon für dich wirklich alleroberste Prio. Kannst du kurz erklären, warum das so ist?
Genau, wir beraten unsere Kunden immer selbst im eigenen Showroom. Ich sage mal ganz bewusst Showroom, nicht Ausstellung, nicht weil das cooler klingt, vielleicht ein bisschen, sondern eher, weil es wirklich nur ein Raum ist. Es ist gleichzeitig mein Büro und wir haben da so drei verschiedene Duschlösungen vorgestellt oder dargestellt. Mittlerweile jetzt auch noch ein paar Waschstichanlagen erweitert, aber den Fokus setze ich immer tatsächlich auf die Dusche, habe ich so von meinem Vater übernommen, weil das ja eigentlich der Bereich ist, wo ich im Badezimmer erstmal am liebsten drauf gucke und wahrscheinlich auch so am liebsten länger Zeit drin verbrenne. Also klar, die Männer kennen das ja, jeder sitzt auch gerne mal länger auf Klo, aber dann gucke ich ja trotzdem nicht aufs Klo, sondern gucke in die Dusche oder gucke auf einen anderen Bereich. Und in der Dusche finde ich es immer so der Punkt, wo ich am Abend runterkommen kann, am Morgen irgendwie vernünftig in den Tag starten möchte. Und deswegen versuchen wir das immer zu priorisieren, auch in der Auswahl, im Auswahlgespräch. Damit fange ich immer an, da planen wir drumherum. Und da sage ich auch ganz offen noch zu den Kunden, wenn am Ende was am Budget irgendwie eingespart werden muss, was ja auch schon mal vorkommt, dann würde ich immer eher sagen, vielleicht macht man beim Unterschrank, geht man irgendwie eine Serie drunter oder so. Aber jetzt in der Dusche, sag mal, auf Größe zu verzichten oder die Duschrinne einzukürzen oder sich irgendwie so eine 80-80 in die Ecke zu drücken, würde ich nie zu raten, weil das eigentlich der Punkt ist, wo ich am meisten auch rausholen kann an Komfort und auch an Nutzbarkeit. Vor allem, wenn es dann auch noch bodenbündig ist. Das ist natürlich, sag ich mal, immer das Ziel.
Was sind denn gerade so die Wünsche von Kunden, die du häufig hörst oder in die Richtung, was du oft vorstellen musst und in welche Richtung du beraten musst?
Ja, also Punkt eins, was ich gerade am Ende sagte, bodenbündig. Also das ist wirklich so das große Thema im Markt, was uns ja auch schon seit Jahren, sage ich mal, begleitet. Das ist jetzt nichts Neues. Aber demografischer Wandel macht nicht halt. Unsere meisten Kunden, wo wir ein Badezimmer im Bestand komplett umbauen, sind, sage ich jetzt mal, Ü45, Ü50. Das ist dann meistens zumindest geplant, das letzte Badezimmer. Das mag auch sich nochmal ändern und irgendwie Kunden geben, die dann mit 70, 75 nochmal anfangen. Aber wenn ich ein Badezimmer habe, was funktioniert, was ich mit mir im Alter mitwächst, wo wir auch immer darauf achten, dass wir schon so, ich sag mal, Holz an der richtigen Stelle in der Vorwand einbauen, vielleicht später mal für einen Stützklappgriff oder Bewegungsflächen so einhalten, dass man einen Unterschrank wegbauen kann und trotzdem den Waschstich hinstellen oder hinhängen könnte, der unterfahrbar wäre. Also so auf solche Dinge achten wir immer in der Planung, wenn denn dann möglich. Und die Dusche nimmt dann natürlich mit der Bodenbündigkeit und auch da mit der Bewegungsfläche für mich immer eine ganz zentrale Rolle ein. Oder in der Beratung halt einfach auf Kundenwunsch eine ganz zentrale Rolle.
Ganz kurz Thema barrierefrei ist das eine und dass man halt auch so viel mitdenkt, was dann vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwie womöglich dann auch erst kommt, finde ich echt interessant. Und das Thema Design, also was ganz viel war irgendwie, glaube ich, schwarz auch jetzt die letzten Jahre so ein Thema. Was ist jetzt? Ist das noch ein Thema? Ist Farbe ein Thema?
Ja, ist glaube ich schon noch ein Thema, wobei das eher tatsächlich bei der jüngeren Generation, wozu ich mich ja auch selber zählen würde, eher, glaube ich, Anklang findet. So, ich sage jetzt mal, die klassischen Kunden Ü50, die legen jetzt weniger Wert auf die schwarze Designarmatur, also schwarz-matt ist ja da der Klassiker. Da darf es, wenn es extravagant sein soll, schon mal irgendwie in Edelstahloptik sein oder vielleicht auch schon mal Bronze gebürstet, was wir hin und wieder mal haben. Aber überwiegend rate ich persönlich auch zu Chrom, weil am Ende des Tages, das mag jetzt nicht allen Herstellern gefallen, aber ist der Preisunterschied dann doch schon eklatant, was die Beschichtungen angeht. Und wenn ich das dann wirklich durchziehen will, über Waschstich, Griffleisten vom Unterschrank, Duscharmatur, Duschrinne natürlich, was ihr ja auch im Programm habt, dann kommen da schon am Ende Mehrkosten zustande, die, würde ich jetzt sagen, zumindest im mittleren bis gehobenen Standardbereich auch irgendwann die Kunden nicht mehr bereit sind zu tragen und wo ich dann auch persönlich selber den Fokus auf eine andere Sache lenken würde und dann eher vielleicht hochwertige Armatur nehme, die dann aber in Chrom gehalten ist und zum Rest, wie jetzt eine Dusche, Edelstahl und Chrom, finde ich, das beißt sich auch nicht. Aber am Ende dann immer noch gut zueinander passt, ja.
Was ich ganz interessant fand, ich habe mal gelesen, es gab ja vom VDS, also von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, mal eine Studie, wo sämtliche Zahlen veröffentlicht wurden, gerade in Bezug auf Bäder und Planung. Und da war auch eine Zahl dabei, also über 50% gehen tatsächlich die Leute erstmal zum Installateur und lassen sich durch den Installateur beraten. Ist das was, was du so auch widerspiegeln kannst? Also hast du den Eindruck, dass die Leute sich schon vorher informiert haben oder dass du wirklich so der Erste bist, der denen das von null an alles mal erklärt, wie es abläuft, wie die Trends sind, was es für Auswahl gibt?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Da würde ich sagen, von bis, also lässt sich sicherlich durch die Altersklasse so ein bisschen differenzieren. Jüngere Leute bedienen dann gerne die KI und lassen sich da mal inspirieren. Es geht manchmal auch so weit, dass sie ihr Bad dann auch gefühlt schon fertig planen und ich dann aber in der Beratung irgendwie wieder so ein bisschen einschreiten muss und sagen muss, ja, aber das Fenster hat jetzt auf einmal drei Riegel, aber sie haben ja eigentlich nur ein einflügeliges Fenster, was die KI dann auf einmal rausgezaubert hat. Also, dass da einfach Maße nicht passen, Bewegungsflächen nicht eingehalten sind. Da geht es mir gar nicht um die Norm. Wir versuchen das im Bestand so möglich zu machen, wie da auch der Kundenwunsch besteht, aber bringt mir nichts, wenn ich einen Durchgang nur habe zwischen Waschtisch und Dusche von irgendwie 45 Zentimetern, was auf dem Bild vielleicht ganz nett aussieht, aber da kann ich mich nicht bewegen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mit zwei Menschen irgendwie mal gleichzeitig mich im Badezimmer aufhalte. Das würde ich auf jeden Fall aus Alter so ein bisschen abhängig machen und dann natürlich Neukunde, Bestandskunde. Also die meisten Bestandskunden kommen direkt zu uns, weil die wissen, dass wir das machen. Viele Neukunden oder Anfragen, es müssen gar nicht zwingend dann Kunden werden, aber die anfragen, die gehen dann auch gerne einfach mal in eine Badausstellung und lassen sich da beraten oder vielmehr berieseln. Da habe ich immer das Thema mit, nicht nur, weil wir jetzt unseren eigenen Showroom haben, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, am Ende des Tages kaufe ich nicht ein Bad aus Produkten, sondern ich kaufe ja ein Bad bei jemandem, der mir das Bad baut. Und wenn der mit den Produkten, die ich mir ausgesucht habe, nicht klarkommt oder, ich sage jetzt mal, eine Duschrinne von einem anderen Hersteller verbauen muss, in dem Moment, da aber sich überhaupt nicht mit auskennt, dann habe ich am Ende nicht das gute Produkt, was vielleicht auch gutes Marktprodukt ist, gut verbaut, sondern ich habe vielleicht ein gutes Produkt schlecht verbaut, was das Gesamtergebnis am Ende wieder abwertet. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, das hat nicht nur, natürlich hat man dann auch vielleicht bessere Konditionen im Einkauf, aber vor allen Dingen hat es den Grund, unsere Mitarbeiter sind darauf geschult, ich kenne mich damit aus und ich kann auch, sage ich mal, anhand der Spezifikationen sagen, da passt das Produkt besser oder die Serie vielleicht eher besser bei Ihnen. Und wenn der Kunde sich da zu sehr auf gewisse Dinge versteift, habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass man dann anfängt, im Bad um diese Produkte drumherum zu planen, was am Ende im Gesamtkonzept überhaupt nicht mehr passt, weil technisch einfach andere Anforderungen teilweise gestellt sind, die der Kunde gar nicht kennt.
Thema Alter und Thema Inspiration und wo startet man eigentlich? Du bist ja auch recht erfolgreich auf Social Media unterwegs, gehört wahrscheinlich jetzt zu deinem Kommunikationsmix dazu, wie du zum einen dich, deine Firma, eure Produkte, eure Leistungen halt auch darstellst. Ist ja sicherlich ein bisschen andere Art und Weise der Kommunikation, wie es vielleicht dein Vater noch gemacht hat. Ja, was für eine Rolle spielt das für dich und wie bist du dazu gekommen? Wie ist da deine Ausrichtung und deine Strategie dahinter?
Ja, also ganz offen gesprochen, das Hauptthema bei Social Media war für uns tatsächlich reine Mitarbeitergewinnung. Also kundenseitig hatten wir da die letzten Jahre eigentlich nie Probleme. Probleme haben wir uns jetzt ein bisschen selber geschaffen. Also Problem will ich es nicht nennen, es wird eher Herausforderung. Je mehr Mitarbeiter man hat, desto mehr Aufträge muss man ja auch rankriegen. Und dann kommen die Kunden wieder ins Spiel, weil dann unsere, sag ich mal, Stammkundschaft irgendwann versorgt war oder die Kapazitäten dazu, vorhanden waren. Jetzt haben wir den Mitarbeiterstamm aufgrund auch von Social Media, weil das echt gut geklappt hat, weiter ausgebaut und sind natürlich jetzt auch immer wieder auf der Suche nach neuen Kundenbeziehungen und, neuen interessanten Projekten, die an uns herangetragen werden. Das hat sich dementsprechend dann irgendwann weiterentwickelt, dass ich dann weg von diesem reinen Fokus auf Mitarbeiter übergeschwenkt bin, auch mit zu Kunden. Ich glaube, es ist trotzdem nie schlecht, ich sag mal, eine gute Marke darzustellen, die für alle Begleiter im Arbeitsleben, im Arbeitsmarkt quasi gilt, also wie potenzielle Mitarbeiter, Händler, Hersteller. Also wenn man da ein gewisses Standing hat, auch über Social Media, glaube ich, ist das nie verkehrt. Wie man auch in so einer Branche wahrgenommen wird und wie man auch vielleicht in Netzwerken oder so, auftreten kann. Also hat eine sehr entspannende Entwicklung genommen. Eine Sache, die ich vielleicht dazu sagen möchte, ist, dass es ganz stark für mich oder ganz wichtig für mich war, wie die Zielsetzung aussieht. Also ich wollte auf keinen Fall, wo es ja auch genügend Angebote gibt, so eine Mitarbeiterkampagne aufsetzen. Auch das haben wir in der Vergangenheit irgendwann mal probiert gehabt, die einfach nur wie so ein Strohfeuer brennt und dann habe ich mir dabei gefunden und dann ist das alles wieder für die Katz, sondern wir wollten halt wirklich irgendwie organisch auf Insta wachsen. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis das dann gefruchtet hat, aber so, dass im besten Falle uns der potenzielle Mitarbeiter oder auch Kunde von Social Media kennt und dann halt über andere Kanäle oder auch über Social Media, das darf auch sein, aber dann zum Beispiel über eine klasse Stellenausschreibung in irgendeinem Stellenportal auf uns zukommt, aber halt weil er den Rückschluss zu Social Media ziehen kann. Und das muss ich sagen, so in Kombination hat sich echt total gut entwickelt. Genauso auch für Kunden ist mittlerweile eine sehr gute Symbiose geworden. Ja. Also kennen uns von Social Media, fragen dann aber trotzdem irgendwie per E-Mail an, weil sie dann mal gegoogelt haben und dann auf unsere Homepage gekommen sind oder so. Das ist so der häufig gesehene Weg mittlerweile.
Der Mix macht's irgendwie dann an der Stelle auch, ja, ne? Also wenn das, was ich auf Social Media sehe, dann irgendwie authentisch, ja, ich finde das in eurem Showroom wieder oder in der Beratung erlebe ich das dann ähnlich, ne? Dann ist es authentisch und dann, ja, eben glaubwürdig und dann schenkt man euch sicherlich auch einfach das Vertrauen. Wir sind ja auch an der Stelle so ein bisschen Partner auf Social Media, ne? Wir, du hast schon das eine oder andere Produkt von Daimler vorgestellt, weswegen wir sehr, sehr happy sind und ja, freuen uns auf jeden Fall da auf eine weitere coole Zusammenarbeit.
Verena Leo, könnt ihr spontan sagen, was war denn das Thema oder Produkt, was am besten gelaufen ist, was das größte Interesse hervorgerufen hat und wo ihr vielleicht auch gar nicht mit gerechnet habt?
Ich habe gestern nochmal.
Das kannst du besser.
Ja, ich hab gestern auf jeden Fall nochmal reingeguckt, weil wir hatten unsere Social Media Agentur gestern im Hause und haben nochmal so ein bisschen über Formate und so gebrainstormt. Und dann habe ich gesagt, habe ich echt so runtergescrollt in unserem Feed bei Instagram und das eine Reel von dir, das beste Ablaufgehäuse der Welt. Das fand ich das war richtig cool. Das war eine coole Hook, ne? Cooles Thumbnail an der Stelle und ich glaube, das ist ziemlich gut gelaufen.
Ja, das war aber tatsächlich auch ein Learning, was ich erstmal machen musste. Also ich bin, glaube ich, von Natur aus, red schon ganz gerne und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mal irgendwie in der Mitte stehe und drei Worte sagen muss. Wo ich mich immer schwer mit bei tue, bei Social Media, mit halt so reißerischen Formulierungen, was ja schon so ein Stück weit das ist mir völlig bewusst, was dann aber am Ende des Tages, wenn man es durch Fakten belegen kann, das darf ja am Ende auch jeder anders sehen, das ist ja sowieso so, dass es viele Meinungen gibt und das ist auch richtig so, aber für mich ist es das Beste und das konnte ich dann auch, glaube ich, recht authentisch in dem Moment darstellen, weil ich halt einfach für mich die Vorteile ja gesehen habe, die für mich auf der Hand liegen und in der Installation sich auch immer wieder dann zeigen. Und dann kann ich damit auch gut nach vorne gehen und vielleicht ist das am Ende das dann auch, was den in Anführungszeichen Erfolg oder ja das positive Feedback da ausmacht, dass so ein Video noch häufig geklickt wird, wenn es dann auch authentisch rübergebracht werden kann. Also da haben wir auch im Vorfeld schon häufig drüber gesprochen. Ich verstehe mich ja ganz klar nicht als Werbebotschafter, was ihr ja auch gar nicht wollt. Oder irgendwie, ich kriege Geld dafür, um irgendwie ein Produkt zu bewerben, wo ich selber keine Ahnung von habe, sondern für mich ist schon immer ganz entscheidend, dass wir damit auch wirklich zusammenarbeiten, dass wir da auch Bock drauf haben. Und ich muss sagen, seit wir die Partnerschaft haben, hat sich die auch insofern ausgezahlt, dass ich einfach neue Produkte auch von euch kennengelernt habe, die wir mittlerweile auch wirklich einsetzen. Ne? Also wie so ein Raumspeisiphon mit Belüfter, habe ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht.
Ja, mega,
gemacht, aber,
oder? Das ist echt richtig
dann
cool.
Dann guckt man auf einmal und ach krass, sowas habt ihr auch. Ja klar, also wenn ich ein Badezimmer habe, wo ich eben eine Belüftungsthematik habe, ist das natürlich der Platz, wo ich den am ehesten einsetzen kann, ohne dass dem Kunden am Ende, kriegt ihr nicht mal mit. Ne? Also ich weiß gar nicht, der Teil kostet vielleicht am Ende 10, 15, 20 Euro mehr. Ich weiß es nicht, ist jetzt ein Schätzpreis, keine Ahnung. Das heißt, das juckt auch bei einer Badsanierung auf der Rechnung nicht, aber ich kriege ein Riesenproblem im Zweifel behoben, wenn ich bei der Einzelanschlussleitung vielleicht mal die DIN ein bisschen ausgereizt habe oder auch im Haus sonst in der Installation irgendwas nicht 100% funktioniert, wie es sollte. Also das fand ich schon ganz cool, dass man darüber, habe ja auch noch ein, zwei andere Partnerschaften, aber auch immer nur mit Unternehmen, wo ich weiß, dass das Produkte sind, die ich wirklich guten Gewissens auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit anpreisen kann und wo ich sage, da stehe ich auch wirklich selber hinter und das hat mich bisher bei euch auch bei keinem der Produkte irgendwie enttäuscht. Also das kann ich auch mal so als positives Feedback mal wiedergeben.
Ja, danke. Also war jetzt ungeplant, ehrlicherweise. Danke für die Blumen. Freuen wir uns
auch mal sein.
Ja, danke. Freuen wir uns natürlich drüber. Ja, also am Ende, klar, wir verstehen uns ein Stück weit als Gesamtentwässerungsexperte und das eine sind die Produkte, die man schön auch designmäßig sicherlich bewerben kann, wie unsere Punktabläufe, Dial Drain oder unser Rinnensortiment von Dialflex. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe an, wir sagen dazu so ein bisschen jetzt hier im Marketing-Sprech, Hidden Champions, also Produkte, die man nicht so auf dem Schirm hat, ne, aber die eben so ein Lösungsbringer sind. Und da gehört so ein Raumsparsiphon mit integriertem Rohrbelüfter sicherlich dazu.
Ja, Leo, du hattest gerade auch noch mal einen wichtigen Punkt genannt, und zwar DIN, also Norm. Wenn wir gedanklich noch mal kurz zu der Baustelle zurückkehren, da warst ja nicht nur du, sondern auch der Matthias, dein Fliesenlegerkollege. Und der hat ja übernommen, als du mit der Rohmontage fertig warst. Und du und Matthias, ihr kennt euch, glaube ich, ja auch schon ein bisschen länger, seid ein eingespieltes Team. Kannst du noch mal kurz erklären, warum so das Thema Gewerkeübergang, also in dem Fall Fliesenleger, warum das so enorm wichtig ist?
Ja, also in dem konkreten Fall von uns ist es ja so, dass der Kunde bei uns das ganze Badezimmer meistens auch anfragt. Dann der Auftrag, wenn es dann zu einem kommt, auch eher in der Regel über das ganze Badezimmer inhaltlich geht. Also inklusive Trockenbau, Fliesenleger, Elektro, Estrich, alles was dazugehört, arbeiten. Da ist es natürlich für mich insbesondere wichtig, es wäre natürlich auch bei einem anderen Badezimmer der Fall, da kann ich mich aber auch gewährleistungstechnisch ein bisschen rausnehmen. Aber in diesem Fall eben, wenn ich mit einem Fliesenleger selber arbeite, der bei mir auf der Rechnung mit draufsteht, wo ich dann am Ende auch die Gewährleistung dem Endkunden gegenüber tragen muss, dass ich da auf ein System setzen kann, was ja hieb- und stichfest ist, wie jetzt bei euch mit dieser Einklickmanschette, die da ja erstmal für einen ordentlichen Verbund sorgt und wo ich dann quasi diese ganze Dichtmanschette dann auch vernünftig in die Gesamtabdichtung unterm Fliesenbelag einbringen kann. Und das Coole ist dann halt, ich meine, auch das ist auf dem Markt, haben das auch andere, aber da wart ihr ja schon, glaube ich, am Anfang relativ revolutionär mit, dass man diesen ganz klaren Übergang hat. Also ich setze keine Rinne irgendwo rein, sondern ich setze ein Ablaufgehäuse, das ist mein Thema, das muss gerade sein, das muss im Gefälle sein. Also das schließt ja gerade aus. Ja. Das muss gerade ausgerichtet sein, aber natürlich im Gefälle von der Höhe angepasst sein, ja, für das spätere Duschgefälle oder Estrichgefälle. Das kann ich aber ganz klar fertig machen und übergeben. Jetzt gibt es sicherlich Fliesenleger, die da immer noch was dran zu meckern haben und sagen, ja, da muss aber einen halben Zentimeter nach rechts und nach links, weil die nicht so auf den Verschieberrahmen stehen, sondern eher sagen, ich will das vorne von vornherein schon perfekt haben. Den Schieberahmen will ich gar nicht großartig nutzen müssen. Aber es ist ja ein ganz klarer Übergang. Und dann legen wir ja dann die Dichtmanschette hin, wo du ja wahrscheinlich auch drauf hinaus willst. Und da ist halt, sage ich mal, ganz klar geregelt, das ist jetzt dein Part. Da kann vorher nichts kaputt gegangen sein, weil die habe ich gar nicht ausgepackt. Die lag noch nicht im Dreck. Die ist separat in einem Karton verpackt. Also wunderbar. Der Ablauf ist vorher geschützt. Da ziehen wir dann so eine Folie ab, um den einmal zu spülen, um auch zu wissen, auch, das ist auch ja ein Riesenthema, Thema Belüftung dann auch in der Dusche wieder, dass die Leitung ausreichend belüftet ist über einen Fallstrang, die Sammelleitung, über den Fallstrang beziehungsweise die Sammelleitung. Und wir damit auch sicherstellen können, trotz eingebauten Siphon läuft mein Ablaufgehäuse vernünftig ab. Und das ist dann auch eins zu eins später ja die Bedingung oder die, ja, der Zustand, wie ja dann auch die Duschrinne montiert ist. Und also das kann ich alles prüfen, obwohl die noch nicht drauf ist. Und dann kommt der Fliesenleger, kann das alles fertig machen. Und am Ende des Tages ist die Fehlerquelle eigentlich relativ gering, dass da was richtig in die Hose gehen kann.
Hm, perfekt. Sag mal, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, hast du, ne, sagst ja auch, du informierst dich ganz viel, bist ganz viel im Austausch. Hast du so ein Gefühl dafür, wohin die Reise gehen könnte im Bereich Sanitär? Jetzt mal Thema erneuerbare Energien und so ein Stück weit, PV jetzt mal ein Stück weit ausgeklammert oder solche Sachen, ne? Weiß ich nicht, siehst du so irgendwie so den nächsten Trend oder irgendwie so eine Entwicklung am Horizont, die du mal mit uns teilen magst?
Ja, so eine ganz persönliche Entwicklung, die wir gerade im Unternehmen spüren, aufgrund auch des Wachstums. Also vielleicht kurz da einen Satz zu. Wir haben jetzt im letzten 18 Monaten, also anderthalb Jahren, sechs Mitarbeiter dazu bekommen, also sind da schon ordentlich gewachsen. Bereinigt sind das 4 Stellen, weil 2 haben uns auch vorher verlassen, also so, dass wir quasi 2 Stellen erstmal neu besetzen mussten, aber ist trotzdem ein ganz, ganz beachtliches Wachstum am Ende des Tages, so dass wir natürlich dann auch so ein paar neue Geschäftsfelder beackern, weil wir jetzt auch kein Unternehmen sind, was irgendwie ganz weit wegfährt, also wollen wir ja den Kundenkreis, den wir haben, auch, sag ich mal, lokal weiter ausbauen. Und da ist sicherlich am Ende, ich habe es eben auch schon 2-3 Mal genannt, so das Thema Kosten in der Badsanierung sicherlich ein Thema. Also wie kriege ich es hin, möglichst kosteneffizient, trotzdem irgendwie ansehnlich und vor allen Dingen aber auch technisch sauber ein Badezimmer, und dann bin ich wieder beim Thema demografischer Wandel, barrierearm, zu gestalten. Also ich habe viele Kunden da sitzen, denen geht's gar nicht zwingend darum, dass das jetzt das High-End Badezimmer sein muss mit 2,40 Meter Dusche, mittiger Rinne, was auch immer.
Freistehender Badewanne und so weiter.
Freistehender Badewanne, ja. Walk-in von beiden Seiten in die Dusche, 1,80 Meter Waschanlage, also alles blau und blub. Brauchen die meisten nicht. Die meisten wollen auf ihren 5,5 Quadratmetern im Altbau eine barrierearme Lösung haben, im Einfamilienhausbereich, teils auch in der Vermietung, die funktioniert, die technisch aber auch sauber ist, weil auch da, glaube ich, sind viele in den letzten Jahren auch irgendwie mal auf den Mund mitgefallen, wenn es halt dann nur günstig war, aber halt nicht technisch gut gelöst. Und ich glaube, dass das ist ja immer konjunkturell, wenn es so Schwankungen gibt. Und im Moment heißt es ja überall, oh, es geht bergab. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe eher, das ist einfach eine große Herausforderung, die wir gerade haben, um sowas auch ein bisschen kosteneffizienter umsetzen zu können. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, wo man echt in den nächsten Jahren gar nicht nur für den Massenmarkt, sondern auch, ich sag mal, für die mittlere Einkommensschicht mit Eigentum, dass man da sagt, da kann ich ein Badezimmer auch wieder irgendwie ein gutes Badezimmer für unter 25.000 Euro bauen, weil da merke ich einfach, dass wir da über die Auswahl der Produkte und auch einfach über die Arbeitsleistung, die dahinter steckt mit Trocknungszeiten etc., dann bin ich einfach schnell bei über 25 und das ist auch für viele Menschen einfach, ich sag mal, im ganz normalen Durchschnitt schwierig zu realisieren.
Und man muss ja auch sagen, dass das Bad ist das eine, oft kommt mit der Zeit ja noch irgendwelche anderen Renovationsarbeiten und Ideen, ja, ne? Und da ist man ganz ratzifatzi schnell höher fünfstellig und ja, ich sehe es genauso wie du, es muss irgendwie bezahlbar sein für die normale Familie oder fürs normale Pärchen oder wie auch immer, dass man da eben auch sowohl herstellerseitig sich Gedanken macht, ne, dass wir auch bezahlbare Lösungen haben, ne, von bis einfach ein gutes Programm haben und ihr an der Stelle vielleicht auch nochmal über Prozessoptimierung, vielleicht kann man da Hersteller und Gewerke, Verarbeiter zusammen da eben überlegen, wie man da möglichst rund und prozessoptimiert, effizient ein Bad an der Stelle hinstellen kann.
Absolut. Wir haben uns, glaube ich, auch noch nie so einen Zielkonflikt ausgesetzt gesehen, dass ein Kunde so vorinformiert kommt und auch vielleicht so viele eigene Ideen schon hat, was eben auch genannt war als Thema KI. Die kommen ja zu uns und die haben ja eine feste Vorstellung häufig von dem Badezimmer. Wie gesagt, vor allen Dingen so meine jüngere Generation, die sich gerade irgendwie ein Haus, eine Immobilie zugelegt haben und da jetzt umbauen wollen. Und ich kriege das halt auch auf Social Media. Ich meine, da bin ich selber ein Stück weit Teil von. Kriege ich halt immer suggeriert, ja, das geht alles, das kann man alles machen. Natürlich zeige ich auf Social Media die Projekte, wo ich besonders stolz drauf bin, die besonders extravagant vielleicht auch mal wirken. Die Low-Budget-Standard-Variante zeige ich jetzt weniger auf Social Media. Und so ist es natürlich bei ganz vielen, die das dann auch quasi konsumieren, diese Bilder und Videos und dann halt auch mit einer ganz anderen Grundhaltung reingehen, was sicherlich vor 10 Jahren oder 15 Jahren nicht der Fall war. Es gibt immer mehr Produktauswahl, immer mehr verschiedene Diversifizierungen von Produkten. Das ist sicherlich mitunter der Kostentreiber und natürlich auch einfach ja Thema Lohnkosten im Handwerk, Lohnnebenkosten. Ich will ja jetzt gar nicht auf die große Pauke hauen, aber das ist sicherlich in Deutschland ein großer Faktor, warum Dienstleistung einfach teuer ist. Und da steckt halt einfach ganz viel Dienstleistung drin am Ende in so einem Badezimmer.
Ich würde sagen, ja, das waren noch ein paar ziemlich interessante Schlussgedanken. Und ich glaube, wir könnten alle hier noch Stunden weiterreden.
Auf jeden Fall.
Sicherlich, ja.
Aber wer weiß, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung.
Finde ich auch super.
Ich glaube, für heute.
Ja, haben wir es, würde ich auch sagen. Ja, also war ja alles dabei, ne? Was ist dir am Bad wichtig? Was sind die Trends? Genau, Ausblick Social Media finde ich auch immer super spannend, wenn man mitkriegt, wie die Handwerkerperspektive an der Stelle ist, ne? Du als Unternehmer, glaube ich, mittlerweile hast auch wirklich so einen strategischen Überblick. Finde ich auch mal total spannend, sich da auszutauschen. Ja, ich fände es super, wenn wir nochmal irgendwann eine Fortsetzung machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Idee, praxisorientiert hier mit interessanten, coolen Gästen zu sprechen. Und davon bist du auf jeden Fall einer, Leo. Und ja, merci, danke für den Austausch. Und ja, freuen uns auf die Reaktion. Wenn ihr irgendwie einen Kommentar habt, lasst uns gerne wissen.
Vielen Dank auch von meiner Seite. An dieser Stelle, wobei ich jetzt sagen muss, wenn wir uns nochmal treffen, dann erwarte ich das in Natura. Dann gibt's noch ein leckeres Käffchen dabei. Und dann, also ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen nach Hürth. Oder ich komme nochmal zu euch. Dann setzen wir das da gerne mal persönlich fort.
Ja, sehr gerne, genau. Wir waren natürlich jetzt ultra spontan hier unterwegs, von daher, das haben wir jetzt virtuell gemacht. Aber genau, das nächste Mal gerne hier wieder in Arnsberg, in Heiligenhallen und dann machen wir das Ganze nochmal persönlich. Alles klar.
Ja, wer weiß, vielleicht auch nochmal live von der Baustelle. Wäre ja auch mal was. Ja. Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank und noch ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn ihr euch das Bad von Leo und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, über die wir eben gesprochen haben, mehr anschauen wollt, geht einfach auf unsere Website, findet ihr unter Unternehmenreferenzen Bad Modernisierung Hürth.
Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Ciao.